Danke, Jesus, dass du da bist. Es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Jesus, wir lieben dich. Zu wem sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Jesus, wenn du unser Herz berührst, ist alles gut. Wenn du dich uns offenbarst, sind wir zu Hause. Wenn du uns umgibst mit deiner Liebe, zu dir hinziehst, wir deine Gegenwart spüren, in deiner Nähe bleiben können, Jesus. Danke, dass du unser Herz eroberst durch deine Liebe. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und du hast es erwiesen am Kreuz, welche Liebe du für uns hast. Jesus ist eine Liebe, die wir nur ein Stück begreifen. Aber danke, dass es genügt. Dieser Funke unserer Liebe, wenn wir dies dir sagen, dass wir dich lieben, wenn wir dir Liebeslieder singen. Jesus, dann bist du in unserer Gegenwart. Du erfüllst uns so, dass wir so erfasst sind von dir. Danke, dass deine Liebe uns kidnappt, uns gefangen nimmt, uns einhüllt, uns weglockt von uns selber zu dir. Danke, dass wir einen Platz in deinem Herzen haben, dass wir in deinem Herzen zu Hause sind und nicht außerhalb. Danke, dass in dir unsere Königskammer ist. Wir in dir und du in uns, Jesus. Du, unser Geliebter. Du, unser Ein und Alles. Wir lieben dich, Jesus. Ich glaube, eine Minute in seiner Gegenwart ist mehr wert wie hunderte von Stunden Seelsorge. Ich glaube auch, dass sich dort alles verändert. Er ist der Liebhaber unserer Seele. Er ist der Heiler unserer Seele. Keine Methode, kein noch so gutes Buch. Wir können daraus Erkenntnis gewinnen, uns vielleicht ein Stück weit kennenlernen, wo wir einfach vielleicht stecken geblieben sind, weil der Feind irgendeine Falle gestellt hat oder uns in irgendeinem Lebensbereich gefangen halten will, aber er hat keine Chance. Wenn wir in der Gegenwart Jesus sind, hat alles andere keine Macht. Wir hatten das gestern Abend gespürt, so richtig erlebt. Ja, jetzt sind links die Sieger. Vorher waren es immer die auf der rechten Seite. Aber wenn wir es erleben, dann haben wir so eine Sehnsucht, wir werden süchtig nach seiner Gegenwart. Und diese Sucht, diese Sehnsucht, die brauchen wir. Diese Sehnsucht in unserem Herzen können wir auch entfachen, indem wir anfangen, ihm zu sagen, was wir so dringend brauchen. Oft ist es in unseren Gedanken oder wir, ja, durch Jammern kommt's mal heraus auf einer Selbstmitleidparty, das hatten wir schon. Da kommt mal heraus, was wir eigentlich bräuchten. Aber dieses Vakuum, diese Sehnsucht nach Liebe ist geschaffen in uns, um zu ihm hingezogen zu werden. Wir versuchen zwar, dieses Vakuum mit viel anderem zu füllen. Wir kennen das alles. was da als ein Ersatzbefriedigung möglich ist und noch geben könnte, aber wir werden immer hinterher leer sein. Auch wenn wir uns noch so schöne Ferien gönnen. Ich weiß es aus meinem Leben. Es können Traumferien sein. Am Ende der Ferien ist der Traum zu Ende. Aber mit Jesus ist der Traum nie zu Ende. Er ist unser Lebenstraum. Er ist unser Lebensziel. Ewig. Wir werden ewig mit ihm zusammen sein. Und was wir auf der Erde sind, in dem Moment, wo er wiederkommt, wird eine Ewigkeit andauern. Drum tun wir, was wir tun, um frei zu werden für ihn. Nicht, damit es uns besser geht, sondern weil wir ihm gehören, unserem Jesus, unserem König, unserem Geliebten. Und wenn unser Herz frei wird von diesen Dingen, die uns zurückhalten wollen, die uns immer wieder, auch nach schönen Zeiten mit ihm, wir kennen es alle, plötzlich zieht mich etwas wieder in einen Bereich hinein, wo ich beginne wieder darin zu kreisen. Alles dreht sich wieder um mich und um die Nöte, die da sind und um die Menschen, die mir das Leben schwer machen. Plötzlich bin ich wieder herausgerissen aus seiner Gegenwart. Alles in mir sehnt sich, dort zurückzugehen. Ich habe das ganz viele Male erlebt, auch durch Träume, wo Jesus mir begegnet ist. Ein Traum war so stark, da war seine Gegenwart so stark und dieses Erkennen, er sieht mich ganz anders, wie ich mich sehe. Er sieht durch und sieht das, was er am Kreuz für mich, für dich getan hat. Er sieht diese vollkommene, reine, heilige Braut, sein Gegenüber. Er sieht uns als Königin, als Könige. Er gibt uns diese Würde und er sieht uns gekleidet in dieser Würde. Da ist kein Makel an uns, wenn er uns anschaut. Wenn das in unserem Herzen irgendwo Raum gewinnt, vielleicht auch nur ansatzweise, er sieht mich durch die Erlösung, durch das, was er am Kreuz gelitten hat, durch sein vergossenes Blut, abgewaschen von jeder Sünde, rein und heilig, auch dort, wo ich noch schwach bin, auch dort, wo ich falle, dort, wo ich versage, dort, wo ich es einfach wieder mal nicht geschafft habe. Ihr kennt eure Zu- und Umstände. Ich kenne meine bis zur Genüge. Aber wenn ich mich dann hineinflüchte, ich muss richtig losrennen aus dieser Finsternis heraus in seine Gegenwart. Ich mache das manchmal körperlich. Ich renne los, ich gehe irgendwo raus, wo mir nicht gerade jemand begegnet. Und dann beginne ich zu laufen und dann sage ich, Jesus, ich komme zu dir. Ich komme in deine Gegenwart. Ich lasse das alles hinter mir, was mich gefangen nehmen will. Ich habe es satt. Ich habe genug davon. Genug ist genug. Und dann steht etwas auf in meinem Herzen, das so eine Sehnsucht hat, das nicht mehr zu bremsen ist. Und wenn ich draußen bin, aus diesen Attacken des Feindes und in seiner Gegenwart bin, dann erkenne ich, was Sache ist. Ich sehe die Realität. Ich sehe, was der Feind tut. Ich sehe meinen Anteil, wo ich, ja, diese Aktionen Satans unterstütze durch meine Reaktionen. Also ich ermittle den Absender, schaue mir die Sache ganz genau an in der Gegenwart von Jesus. Da sehen wir klar, da ist keine Anklage mehr. Da kann der Feind nicht dazwischen funken. Und dann kann ich unterscheiden. Dann kann ich Buße tun, sagen, Jesus, vergib mir. Ich habe verurteilt. Ich habe gerichtet nach meinem Gerechtigkeitsempfinden. Jesus, ich habe überreagiert. Ich habe mich um die Sache gekreist. Jesus, ist da vielleicht noch etwas in meinem Herzen, das dieses immer wieder verursacht, dass ich rauslaufe, weglaufe von dir, mich in der Finsternis bewege? Wer kennt solche Situationen? Seid mal ehrlich. Es ist einfach ein Zeichen, das ihr gebt. Ich brauche es nicht, ich brauche es echt nicht. Ich weiß, wir sind sowieso alle gleich. Und wenn wir nicht sagen können, ja, ist so, dann schämen wir uns noch. Dann hat der Feind da noch ein Monopol in meinem Leben, dass er sagt, ja, bist du jetzt Gottes Kind oder bist du es nicht? Ist doch, schäm dich doch mal, wie du dich immer wieder benimmst. Er versucht immer mit Scham, mit Angst, mit Enttäuschung über mich selber meistens. Ich schaff's eh nicht. Wenn wir die anderen alle live sehen könnten. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wenn wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst unsere Woche, die Woche jedes Einzelnen, der zur Gemeinde gehört, an der Leinwand Revue passieren sehen würden, wir hätten gar keine Anklage mehr gegeneinander. Wir würden nie mehr etwas Negatives im anderen sehen. Wir hätten so genug mit unserem Teil zu tun, der da plötzlich auch auf diesem Fließband vorbeikommt, dass wir den anderen lieben würden wie uns selbst. Dieses Thema vom Freitagabend. Wir sind herausgegangen aus Rollen, die wir gespielt haben. Wer hat denn schon Veränderung erlebt? Zeigt es mal. Wer merkt, da hat etwas Neues angefangen? Mag jemand ein kurzes Zeugnis geben? So prägnant. Vorher, nachher. Das wäre so gut, das wäre so eine Ermutigung. Wer ist so mutig? Ich stehe ja auch da vorne. Ja, also wir haben alle dieselbe Portion Mut vom Heiligen Geist. Wisst ihr das? Das ist nicht dosiert. Entweder bist du frei und laufst los oder du bleibst sitzen und denkst, ja nu, ich kann das nicht. Die hat's wahrscheinlich gelernt. Aber ich noch nie. Lüge. Wie ich herausgetreten bin aus dieser Rolle. Niemand sieht mich, niemand hört mich und ich brauche nichts. Hat eine Story angefangen in meinem Leben und zwar die Entdeckung. Wer bin ich? Was hat Jesus in mich hineingelegt? Und was, worauf wartet er? Dass ein Echo kommt. Wir sind sein Erbe. Wisst ihr das? Er hat ein Erbe in uns. Darf er dieses Erbe hervorholen, der Welt vorzeigen, in der Gemeinde kostbar und wertvoll machen. Also, wer will da hineinwachsen? Der renne. Also gestern war nicht die letzte Chance. Es wäre ja furchtbar, vor allem für die, die nicht da waren. Jeden Tag ist eine neue Chance. Jesus ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Er wird immer im Heute unseres Lebens sein. Ja, was machen wir jetzt noch? Was brauchen wir denn noch? Zeit, wir brauchen Zeit. Wir haben Zeit. Okay, wie lange? Ja, das ist knapp für eine Österreicherin, die langsam redet. Als Kind habe ich immer gehört, von meiner Mutter hauptsächlich, aber auch von meinem Vater, mach schneller, du bist immer so langsam. Beeil dich, beschleunig, sagt man bei uns. Also beschleunig heißt, jetzt aber Dampf. Ganz schnell, so geht's nicht. Und ich war mir einfach im Weg. Ich habe ja ein Bein nachgezogen, weil ich Rachitis hatte. Und es hat mich immer, bis es geheilt war, einfach mir gesagt, ich schaffe es nicht. Und es war dann so fest verankert, dass ich mir trotzdem im Weg war, obwohl dieses Bein dann normal funktioniert hat. Und solche Dinge können es schon sein. Du bist so langsam. Aussagen von Eltern, die wie ein Siegel auf uns legen, du bist immer zu langsam. Jesus hat mich versöhnt mit mir selber. Er hat gesagt, Ute, ich habe dich so geschaffen. Wenn du schnell wärst, wie heißen die Schnellzüge? ICE? Wie ein ICE, du könntest niemandem helfen. Du bist geprägt, langsam zu sein. Also darum kann ich auch nicht schneller reden und bräuchte darum mehr Zeit. Aber wir nehmen die Abkürzung. Wer hat denn seinen Zettel dabei, wo er aufgeschrieben hat, Gefühle, Lügen, innere Schwüre? War dir nicht da gestern Vormittag? Wart ihr alle nicht da? Nicht. Was machen wir denn da? Irgendwo muss es Sinn geben. Luis, kannst du mal die Folie von den Wurzeln bringen? Ich erzähle euch einfach zeugnishaft etwas aus meinem Leben, wie eine bittere Wurzel aufwächst und was sie anrichtet. Das sind Wurzeln. Könnt ihr das verstehen, wenn ihr das lest? In der Kindheit ist ein Ereignis etwas, was mich sehr verletzt, was ich nicht verstehen kann mit diesem weichen Kinderherz, etwas, das mich zum Überleben zwingt, sage ich mal. Wo ich Ablehnung fühle, nicht verstanden sein, nicht ernst genommen werden, nicht geborgen sein, nicht geschützt sein. All diese Bedürfnisse, die ein Kind existenziell braucht. Wir haben dann davon gesprochen, vorgeburtlich, während der Geburt. Die ersten Jahre hinterher bis zum Tag heute, was da entstanden sein könnte. Eine bittere Wurzel hat nicht immer den Ursprung in den ersten Monaten oder Jahren. Es kann auch etwas sein in der Ehe, das entsteht, weil zwei ständig Funkstörungen haben. Das heißt, der eine sagt dieses und der andere versteht ganz etwas anderes. Es kommt nie auf der Verständnisebene zusammen, sondern geht immer aneinander vorbei. Solche Situationen sind sehr schmerzhaft, weil wir brauchen es ja, vom Partner verstanden zu werden. Wer kennt denn so etwas? Ja, ist sehr oft der Fall. Weil wir kommen aus zwei verschiedenen Elternhäusern und wir haben eine Mitgift mitgenommen, eingeheiratet. Und dann sind wir ja zuerst zu zweit allein und erkennen gar nicht, dass wir eigentlich zu sechst sind. Die Eltern der Frau, die Eltern des Mannes funken mit, je nach Funkstörungen, die es zu Hause hatte, Streit, Unmöglichkeiten, Lieblosigkeit, alles, was da an der Tagesordnung war, blendet sich plötzlich ein. Das heißt, wir wollen das nicht. Also wir haben ja die Eltern nicht in die Ehe genommen. Im Wort steht sogar, wir sollen Vater und Mutter verlassen und einander anhangen. Das heißt, wir sind ein Fleisch. Wir sind eigentlich eine Person. Wir sind so eine Einheit, dass nichts dazwischen funken dürfte. Aber wenn in der Kindheit ein Ehebild entstanden ist, ein Familienbild, das sich immer wieder einblendet, wir können noch so die Augen zumachen und es nicht wollen. Wir sind mitten in Szene und da passieren diese Funkstörungen, dass wir nicht zusammenkommen, weil wenn eine bittere Wurzel aufwächst und ähnliche Situationen im Heute geschehen, die sich gefühlsmäßig so anfühlen, dann ist diese Funkzentrale, das heißt alles, was in meiner Seele wie auf einer Festplatte festgehalten wurde durch Verletzungen, Erinnerungen, die wach werden, Szenen, die plötzlich vielleicht bildhaft erscheinen, mindestens gefühlsmäßig. Und plötzlich bin ich nicht die Person, die ich in der Situation sein sollte. Nämlich, ich gehöre zu Jesus. Ich bin mehr als ein Überwinder in ihm. All dieses, das Wort Gottes, das ich in mir habe, wird auch durch diesen Mechanismus wie weggeschoben. Und plötzlich bin ich vielleicht dieses kleine Kind, das total unangemessen reagiert. Kindisch. Oder wie immer. Oder zornig. Oder ungerecht. Es ist vor allem immer wieder ungerecht. Mir ist Unrecht passiert und ich handle ungerecht. Und die Wurzel wird immer bitterer. Eine bittere Wurzel hat einen Sender. Der Sender, kannst du das mal einschalten, bitte? Könnt ihr sehen, was die Aussage des Bildes ist? Da ist eine Person, die redet zur anderen Person. Ich sag mal, das ist ein Ehepaar. Die reden miteinander, also einer redet, der andere hört zu, der Empfänger. Da ist im Innersten eine bittere Wurzel aufgewachsen. Der Mund redet klare Worte, da kommt eine klare Botschaft raus, vielleicht ein Bedürfnis. Sagen wir mal, da kommt raus, ich brauche es, dass du heute Abend da bist und die Kinder ins Bett bringst. Sie haben so wenig ihren Vater erlebt in letzter Zeit. Du warst immer weg. Okay? Dieser Ehemann hat Ohren und hört die Botschaft eigentlich klar. Aber im Innersten dieser Frau, weil sie einen Vater hatte, der nie zu Hause war und sie so gelitten hat drunter, sie hätte seine Liebe und Annahme gebraucht. Da hat sie in dieser Verletzung schon ganz früh als kleines Kind beschlossen, Männer, Väter zuerst. Mein Vater ist nie zu Hause, das hat sie traurig und bitter gemacht. Aber die Seele aufgrund der Gefühle kann nicht unterscheiden, nur mein Vater war so, sondern die fast endgültige Beschlüsse. So in dem Stil etwa, Väter sind nie zu Hause, kümmern sich nicht um die Kinder und lassen die Frau, die Mutter allein. Okay? Der Ehemann hört zwar akustisch die Worte, aber die prallen ab, weil der innere Sender, der bittere Sender, dieses Verurteilen, das ja damals geschehen ist, dem Vater gegenüber, eine Botschaft hat, Saat und Ernte. Durch die Verurteilung, die das Kind dem Vater gegenüber gemacht hat, ist diese innere Stimme lauter geworden. Und der Ehemann hört nicht die gesagten Worte, sondern diesen inneren Sender. Ist immer mehr weg, kommt abends nicht nach Hause, weil er mit dieser Botschaft nicht leben kann. Die drängt ihn wirklich ins Aus. Er arbeitet immer mehr, hat immer weniger Zeit für die Kinder. Auch hat sie miterlebt, wie die Mutter vielleicht bitter war, hat das auch in sich aufgenommen und es funktioniert wirklich. Wer erkennt, dass so etwas Ähnliches ansatzweise in der Ehe funktioniert? Ihr wollt eine glückliche Ehe leben, aber da sind Funkstörungen. Ja, aber da gibt's Heilung und Befreiung. Da gibt's Rettung bei unserem Jesus. Bitte? Ja, bei Gott. Ja, bei Jesus und Gott, unserem Vater. Ein Beispiel aus meinem Leben, viele kennen das vielleicht schon. Ich bin Ende Krieg aufgewachsen, aber damals wurde in unserer Nähe eine Stadt bombardiert, Friedrichshafen. Wir haben in Bregenz gewohnt und meine Mutti musste mit mir, ich war ein neugeborenes Baby, und mit meiner Schwester immer wieder bei Fliegeralarm in den Keller. Und anscheinend war ich so ein braves Baby, das nie geschrien hat, hat meine Mutter so erzählt. Und sie konnte mich im Keller unten lassen, wenn meine Schwester unbedingt wieder rauf in die Wohnung wollte. Der Keller war dunkel, eiskalt, es war Winter, waren die Wintermonate Jänner, Februar, März in etwa, wo die Dinge passiert sind. Naturboden, also der ungünstigste Platz für ein Baby. 2 Stockwerke höher war die Wohnung. Meine Mutter konnte mich nicht hören, wenn ich geschrien habe. Fakt war, wenn sie mich geholt hat und ich hätte trinken sollen, ich habe nur geschlafen. Sie konnte mich kaum wach kriegen. Sie hat gesagt, sie hat mich immer in die Backen geklemmt, damit ich kurz wach wurde und ein paar Schluck getrunken habe. Darum war ich ja dann auch unterernährt und habe Rachitis bekommen. Und wie der Heilige Geist dran ging, mir Offenbarung zu geben, wie ich mich an Jesus gehängt habe und gesagt habe, ich muss wissen, was da in diesem Keller mit mir passiert ist. Da kam die Offenbarung und wenn wir es wissen wollen, der Heilige Geist gibt Offenbarung, können wir uns 100%ig drauf verlassen. Nur braucht er uns. Er braucht diese Sehnsucht, da geheilt und befreit zu werden. Er kommt nicht einfach so mal schnell vorbei und macht es in einem Aufwasch so nebenbei, weil wir da ein Lebensmuster gelernt haben. Und meines hieß, niemand sieht mich, niemand hört mich und ich brauche nichts. So konnte ich als dieses Baby überleben, mit diesem inneren Schwur. Dass ich in dem bitter wurde, hätte ich nie gedacht. Ich habe das gehört von meiner Mutti, habe es dann auch verstanden, habe gebetet, Jesus, da will ich frei werden. Und es ist wirklich durch, der Start hat begonnen, durch aus dieser Rolle austreten. Ich trete aus der Rolle, niemand sieht mich, niemand hört mich und ich brauche nichts. Am selben Tag noch, Das war so erschreckend für mich. Menschen haben mir zugehört, aber ernsthaft zugehört. Ich wurde nicht mehr übersehen und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe Bedürfnisse. Das war wie eine Rakete, die gezündet wurde. Das war so stark, dass ich in kürzester Zeit in meine Berufung kam, Schritt für Schritt. Ich wurde um Dinge gefragt, ich habe nur immer gesagt, das kann ich nicht. Ich hatte ja kein Zutrauen zu mir, ich habe noch nie erlebt, dass da etwas mit anderen Menschen wirklich zusammenkam. Da war ja diese Funkstörung, du siehst mich nicht, du hörst mich nicht und ich brauche nichts. Und genau so haben Menschen reagiert. Zwar denn so, wenn wir auf einem Seminar waren, es war für mich kein Bett reserviert. Dieser Sender ging bis in dieses christliche Gästehaus. Unmöglich zu erklären, wieso etwas funktioniert. Aber weil die Sache dämonisch wird in diesem Verlauf. Wir wissen, wo wir verurteilen, hat der Feind alle Anrechte und er kann sich da festklammern an diesen Verletzungen, dass wir weiter in diesem Richten, in diesem Verurteilen bleiben. Und wie wir dann gebetet haben, ich wurde so frei. Das, was ihr heute erlebt, ist dieses, was aus dem, dass die bittere Wurzel heraus war, entstanden ist. Ich könnte nie an einem Mikrofon stehen. Keiner von euch würde mir auch zuhören. Ihr würdet mich nicht ernst nehmen, wenn ich in Gesprächen etwas sage. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, wir haben die Wahrheit des Wortes Gottes und da lebt ihr stark drin. Ich wäre in so einer Gemeinde, wo ich da so mitgehen könnte, in diesen Botschaften, in diesem verkündigten Wort, das Glauben weckt und das Leben spendet. Nur wenn wir gefangen sind in einer bitteren Wurzel, wir können diese Wahrheit aufnehmen, eine bittere Wurzel ist, glaube ich, auch ein Krokodil. Bei mir war es so, die Wahrheit, kaum war sie da, schnapp, weg war sie. Und dieser Mechanismus hat wieder funktioniert. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das Wort Gottes nützt nichts. Es hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber weil es in der Bibel steht, im Hebräer 12,15, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Sag jetzt mal, wenn 10 Leute in der Gemeinde sind mit einer bitteren Wurzel, was entsteht da? Kann es tatsächlich sein, was denkt ihr, dass da Verunreinigung entsteht? Dass da Dinge, die Gott geplant hat, eventuell nicht passieren können, mindestens in deinem Leben, und andere, die Familie auch, vor allem verunreinigt, den Ehepartner, die Kinder. Meistens haben beide Ehepartner eine bittere Wurzel. Aber wir haben uns arrangiert. Das Interessante ist, mein Mann und ich, wir könnten gut, er hatte einige. Ich weiß es heute, aber damals, wir waren blind füreinander. Wir hatten eine gute Ehe, weil wir haben uns arrangiert. Ich habe geredet und er hat abgenickt. Und wenn er nicht einverstanden war, hat er mich gestoppt und hat gesagt, die Sache ist die. Dann wurde die Sachlage geklärt und so haben wir Ehe geführt. Aber unsere Herzen konnten nicht miteinander reden. Wir haben ja beide schon zu Hause überlebt. Also diese Spiele kannten wir ja. Perfekt, das funktioniert. Drum ist es oft so erschütternd. Christen können das nicht mehr. Da ist Jesus der Herr. Da ist eine neue Herrschaft. Du bist versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Du kannst diese Spiele nicht mehr spielen. Drum ist es bei Christen oft so ernüchternd. Und wir sagen manchmal, die in der Welt schaffen's. Was ist nur mit uns los? Warum geht's bei uns nicht? Und wir verstecken uns und denken, okay, hoffentlich erfahren die Nachbarn nichts, wie es bei uns zugeht. Wir sind ja kein Zeugnis. Und der Feind drückt seinen Stempel rauf und sagt, ja, verheerend, schäm dich, vergiss es, du schaffst es nie. Wollen wir heute da raus? Vielleicht noch ein Beispiel von diesem Sender und Empfänger, ganz ein anderes, und zwar Zanas Geschichte. Wer kennt sie? Okay, sind ganz wenige. Weil das ist so drastisch, wir müssen verstehen, wie so eine bittere Wurzel wirkt. Sonst wollen wir nicht frei werden. Sonst arrangieren wir uns weiter. Und oh, der ganze Himmel schaut gespannt zu. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, alle Engel schauen, hoffentlich nehmen sie es. Ich weiß, dass es so ist. Wenn wir es verstehen, wir kommen zu ihm und wir wollen frei werden. An den Früchten könnt ihr erkennen, wie er heute lebt, was in der Wurzel ist. Okay? Überlegt euch mal, Situation heute. Meine Situation war, im Heute, der ältere Sohn, damals wie er 14, denke ich, war, hätte eine Zahnspange gebraucht. Er hatte so eine ähnliche Zahnstellung wie ich und jeder sieht es. Und jeder wusste, das war sowieso das Zeitalter der Zahnregulierung. Jedes Kind hatte eine Spange, ob es gebraucht hätte oder nicht. Das war in dieser Zeitepoche. Ich ging mit Oliver zum Zahnarzt, war ja klar, Beginn der Zahnregulierung. Der Zahnarzt hat eine Röntgenaufnahme gemacht und einen so Zapfenzahn gezogen und gesagt, ja, hat viel zu wenig Platz im Kiefer, da muss einiges gemacht werden. Ende. Keine weitere Behandlung, jede weitere Behandlung abgelehnt. Der nächste Zahnarzt, der zweite, der dritte, der vierte. Überall dieselbe Geschichte. Die Behandlung wurde abgelegt. Mein Mund hat die angefleht, die gezwungen, machen Sie etwas, Sie sehen doch. Und vom Alter her ist es dringend. Abgelehnt. 4 Zahnärzte. Okay, die Geschichte ist gelaufen, der Sohn wurde älter, wie er vielleicht 30 Jahre in etwa war, kam er mal nach Hause, ganz verärgert, hat gesagt, Mami, was habt ihr eigentlich getan? Hat euch das Geld gereut, wie ich eine Zahnspange gebraucht hätte? Und ich natürlich auf die Barrikaden. Das ganze innere Pulverfass der Bitterkeit ging los. Und ich habe dem Sohn erklärt, was Sache ist. Und dem gesagt, da kann ich, da können wir überhaupt nichts dafür, wenn der Zahnarzt nichts tut. Er hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Fakt ist, es wurde nichts gemacht. Und ist weggegangen, enttäuscht von seiner Mutter nicht verstanden zu werden. Und ich habe immer noch gekocht. Ich habe zu Jesus gesagt, gell, Frechheit. Unverschämtheit, gell, Jesus, das lassen wir uns nicht gefallen. Hat längere Zeit gebraucht, bis ich mich beruhigt habe. Und dann kam Jesus ganz liebevoll und hat gesagt, Ute, er hat recht, du bist schuld als seine Mutter, du hast versagt. Ich brauchte echt Privatunterricht, um das verstehen zu können. Aber wie ich dann durch dieses Reden Gottes verstanden habe, okay, da ist eine bittere Wurzel aufgewachsen, so wie es im Wort steht, hat diese Zahnärzte mit meiner Botschaft verunreinigt. Die wollten das alle vier, keine Frage. Dafür sind sie da. Die haben auch gesehen, dringend nötig. Aber weil ich in der Kindheit eine Mutter erlebt habe, die sich nicht interessiert hat für meine Zähne. Ich hatte Karies in den Milchzähnen. Weil sie nie zu Hause war, hatte ich dann auch schon Karies in den zweiten Zähnen. Das geht einfach schon ins Kiefer über. War ganz schlimm. Schreckliche Zahnschmerzen. Unglaublich viele Zahnarztbehandlungen. Mit 18 schon den ganzen hinteren Bereich Wurzel behandelt und überkront. Ich habe heute noch eigene Zähne, keine künstlichen. Gott hat meine Wurzeln ganz, ganz stark gemacht. Da kann er alles aufbauen. Er hat eine persönliche Wurzelgeschichte in meinem Leben geschrieben, dass ich das verstehe. Wir haben ja die Berufung aufgrund unserer Lebensbiografie. Gott macht aus unserer Vergangenheit, wenn unsere Wunden geheilt sind, die Berufung, wo wir die stärkste Autorität haben. Er hat dieses Potenzial geschaffen und der Feind greift nur an, was Gott brauchen will. Das versucht er zu zerstören, aber es wird ihm nicht gelingen. Bei dir nicht, bei mir nicht. Er hat verloren mit all seinen Machenschaften, weil wir Jesus gehören, weil durch den Tod am Kreuz, durch das vergossene Blut, Jesus alles vollbracht hat, um uns zu heilen und zu befreien. Habt ihr das verstanden? Es ist wie so ein Riese, der immer wieder in unserem verheißenen Land erscheint und uns verwehrt, weiterzugehen. Wir gehen zwar, wir machen Schritte, aber etwas pfeift uns immer wieder zurück. Es ist wie so ein Lasso, das ausgeworfen wird und uns immer wieder in diesem wiederholten Verhaltensmuster gefangen nimmt. Ich hätte noch ein paar Anschauungsbeispiele. Versteht ihr, was eine bittere Wurzel ist? Wer versteht es? Okay, danke Jesus. Gewaltig. Wer merkt, er hat eine bittere Wurzel? Ja? Wer weiß, was sie aussagt? Jesus, tu jetzt Wunder bitte. Übernatürliche Wunder. Wer weiß, was die bittere Wurzel sendet? Ja, ja, super. Jesus, wirk du jetzt in unserem Unbewussten und Unterbewussten. Da sind sie abgespeichert. Die sind alle ganz klar vorhanden. Eben, sobald es Klick macht von außen, gefühlsmäßig ähnliche Situation. Ich habe dem Zahnarzt gesendet, Mütter verhindern jede Zahnbehandlung. Ich war ja Mutter. 4 Zahnärzte, die wissen, was sie tun, konnten nicht handeln. Unglaublich, gell? Erkennen wir die Power. Wer war denn am Samstag, gestern Morgen nicht da, gestern Vormittag? Ja, sind doch viele. Wir wollen einfach noch beten. Wie machen wir das, Axel? Oder macht ihr da weiter? Und ich erkläre noch ein paar Dinge. Luis, kannst du noch die Folie? Die letzte, glaube ich, war's. Wie beten wir? Ja, Luis hat die Gabe der Zusammenfassung. Die jungen Leute sind da echt super. Die bringen es auf den Punkt. Die Wurzel verbannen, Auswirkungen entkräften, um Heilung und Wiederherstellung bitten. Ja. Ja, bei mir steht noch einiges anderes. Aber er hatte mein Blatt, okay. Soll ich vorlesen? Okay, wie wir beten. Ja? Ich lese es jetzt von meinem Blatt. Ist das okay? Die Jungen können die Abkürzung nehmen. Ihr könnt dann wählen den A oder B, okay? Ich erkenne, dass ich eine bittere Wurzel habe. Wenn ich es nicht erkenne, dass ich eine habe, kann ich nicht zum Arzt der Ärzte, zu Jesus kommen, mit diesem Gift, mit diesem bitteren Gift. Ich nenne sie mit Namen. Mein Beispiel, niemand sieht mich, niemand hört mich und ich brauche nichts. Dein Beispiel ist ganz ein anderes, deine Erkenntnis, die dir Jesus gibt. Vielleicht Männer sind nie zu Hause. Frauen hören nie zu. Was immer. Diese Männer- und Frauensituationen. Vielleicht schreibst du einmal aus dem Bauch raus, wenn du alleine bist, ganz unverblümt dieses Männer- und Frauenbild, das in deinem Innersten ist. Nicht das, was du aus dem Wort Gottes kennst oder wie du gern hättest, dass dein Mann, deine Frau wäre oder die Ältesten wären. Die sind ja denn die Fortsetzung dieser Vater- und Muttergeschichte. Darum bekommen sie so viel ab, dass sie manchmal fast nicht mehr können, gell? Ich weiß, wie das ist. Dort ist die Zentrale, wo dieses Gift dann abgeladen wird, um wieder eine Woche vielleicht überleben zu können. Aber ich mache das nicht absichtlich. Ich gebe euch da keine Vorwürfe. Ich weiß, solange wir es nicht erkennen, wir sind wie unschuldig, wir können nichts dafür. Aber eines weiß ich auch, und das muss ab heute klar sein. Wenn wir Jesus gehören, von dem Tag an haben wir keine Schonzeit. Das heißt, wir sind wie frei wild. Der Feind versucht täglich, uns zu bekommen. In dem Moment, wo wir unsere Verletzungen schützen, wo wir uns schonen, an die Dinge dran zu gehen, weil sie schmerzhaft sind. Heilung setzt dort an, wo die Verletzung blutet, wehtut. Und das ist auch ein schmerzhafter Prozess. Das kostet dich viel, dort Jesus hineinzubitten, um geheilt zu werden. Dass deine Wunden in seine Wunden kommen. Aber wenn wir uns schonen, wir verhindern das Reich Gottes. Ist das klar? Es gibt in dem Moment, wo ich Jesus gehöre, keine Schonzeit. Es ist uns nicht erlaubt, einfach in dem weiterzuleben. Wir haben ja einander, wir erkennen aneinander, dass Dinge nicht stimmig sind, dass sie nicht in dieses neue Leben hineinpassen, wollen wir einander in Liebe die Wahrheit sagen, so wie es im Wort steht, dass wir zusammen zu ihm hinwachsen können als dieser Leib, zu ihm, der das Haupt ist. Wenn einige da immer wieder rausgehen aus dem Leib, das heißt, es nicht zulassen, dass Heilung und Befreiung geschieht, aus Angst, wie stehe ich denn da? Ich verliere mein Gesicht oder ich habe doch gut funktioniert oder ich bin ja auch schon Jupsleiter oder im Lobpreis oder irgendwo. Das ist das, was der Feind festhalten will in dir, wo er dich gänzlich zerstören will. Sind wir bereit, den Absender von Botschaften zu erkennen, in denen ich lebe? Bin ich da bereit? Oder denke ich, ja nun, ich bin halt so. Es ist nicht erlaubt, so zu sein, zu bleiben, wie du zu Jesus gekommen bist, weil sonst wäre Jesus umsonst für dich gestorben. Und so leben wir manchmal. Jesus, mir kannst du nicht helfen. Das ist so schlimm. Du hast zu wenig am Kreuz gelitten. Wir gehen mit Jesus manchmal um, wie wenn er irgendeiner wäre, den ich mal rufe, wenn ich in großen Nöten bin, soll er mal rauskommen aus der Schublade und dann aber wieder hat er mir nichts zu sagen. Weil er will uns helfen bei Tag und Nacht. Also diese Entschiedenheit, die muss kommen. Und zwar ab heute. Es ist immer so, wenn Gott eine Botschaft gibt, da ist denn Gnade, und zwar wie es steht, dass wir Gottes Gnade versäumen, wenn wir eine bittere Wurzel aufwachsen lassen. Wir, nicht er, nimmt seine Gnade weg. Wir gehen aus seiner Gnade raus, genau in diesem Bereich. Und er kann uns nicht erreichen. Also es ist ernst, es ist nicht ein Spiel, sondern es ist notwendig, wenn eine bittere Wurzel in uns ist, dass wir davon frei werden. Und sie erkennen durch den Heiligen Geist und sie dann auch mit seiner Hilfe benennen. Dann bekenne ich vor Gott, dass ich die Person, die mir die Verletzung zugeführt hat, oder daraus eine ganze Menschengruppe verurteilt habe. Wenn es die Mutter oder der Vater war, die Lehrer verurteilt habe, Autoritätspersonen, den Chef oder wer da alles ins Leben tritt. Die Eltern natürlich zuallererst, aber es geht ja dann weiter, wenn der Vater es war, verurteile ich meinen Ehemann und wenn der Sohn dann sich meldet, im Teenie-Alter spätestens, beginne ich auch, diesen Sohn zu verurteilen. Es ist ein Teufelskreis. Dann bitte ich um Vergebung für meine Verhaltensmuster, meine Reaktionen, die Sünde sind. Ihr habt den Zettel in euren Unterlagen. Ihr könnt mal Kopien machen für alle die, die da dran gehen wollen. Das wäre gut, da stehen auch Beispiele drin, dieses Blatt mit den bitteren Wurzeln. In dem Moment, wenn ich die Personen aus meinem inneren Gefängnis entlasse, die ich verurteilt habe, verlieren diese Festlegungen, diese inneren Schwüre an Macht. Wenn ich nur die Festlegung im Namen Jesu breche, diesen inneren Schwur breche, passiert am Ende gar nichts, weil ich immer noch richte und verurteile in meinem Innersten und all dieses wieder zurückkommen kann. Es steht im Matthäus 7, 1 bis 3, Römer 2, 1 und 2, glaube ich, was durch Richten geschieht. Ich bin gezwungen, eben dasselbe zu tun, was ich richte. Im Fall Zahnarzt war das ganz klar. Ich habe dasselbe getan am Sohn, was ich verurteilt habe an meiner Mutter. Egal, welche Geschichte es ist. Durch dieses Freiwerden, ich spreche aber ganz genau aus, in was ich meine Mutter verurteilt habe. Wenn ich nur sage, ich entlasse meine Mutter aus meiner Verurteilung, geschieht gar nichts. Weil da werde ich nicht mit meinem Schmerz konfrontiert. Ich habe dann gesagt, ich entlasse meine Mutter, dass ich sie verurteilt habe und dann jedem Bereich, wofür ich sie verurteilt habe. Das sind Prozesse, die immer tiefer gehen. Aber ich habe es, glaube ich, am Freitagabend schon gesagt, was dann aus mir herauskam. Da war eine Mörderin und eine, die nur gefoltert hätte. Und zwar meine Mutter so lange. Ich habe dann, da kam raus, nee, einfach tot sein. Weil die Person, die mich geleitet hat im Gebet, hat gesagt, wünschst du deiner Mutter den Tod? Habe ich gesagt, nein, das ist zu wenig. 50 Jahre Folter, genau so lange, wie ich gelitten habe, soll sie leiden. Poh. Das sagt eine Person, die immer lieb, nett, angepasst, freundlich, höflich, gefällig, menschengefällig, nie böse war. Könnt ihr euch so etwas vorstellen, dass da inwendig so eine Power, so eine Zerstörung lebt und zerstört mich selber und mein Umfeld. Also glaubt nicht, wenn ihr so lieb ausschaut, so freundlich euch benäht, so liebenswürdig seid, dass das eine Garantie ist, dass da nichts ist. Kompletter Unsinn. Wir sind nur dann bessere Schauspieler geworden, weil die Not so tief, so existenziell war und der Schmerz so groß, dass wir beschließen, nie mehr lasse ich mich von jemand noch einmal so verletzen. Und wir halten ja die anderen denn auf Sicherheitsabstand. Wir leben in einer Schmerzgrenze, erinnert euch, Floh, Elefant. Und wir leben nicht mehr. Wir haben aufgegeben und die anderen halten wir auch schön draußen aus unserem Leben. Die Dinge müssen unbedingt im Gebet drankommen. Und zwar im Detail. Das ist der wichtigste Teil. Dann, wenn ich die Menschen, die ich verurteilt habe, entlassen habe aus meinem Gefängnis, kann ich diese bittere Wurzel mit Namen nennen. Und den Heiligen Geist bitten, dass er da jetzt tief gräbt. So bete ich. Wir können auch sagen, im Namen Jesu wird jetzt die bittere Wurzel herausgezogen. Wir können das so, wie wir es empfinden. Und kommt in den Tod ans Kreuz. Dort stirbt sie. Dort ist sie beendet. Dort hat sie nichts mehr zu melden. Auch ganz wichtig ist, dass alles, ich habe ja negativ dadurch geredet, ich habe eine Saat gesät, die schon am Aufgehen ist. Da dürfen wir echt bitten, Jesus, und das wird uns wehtun, wenn wir das erkennen. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du die ganze Saat, die ich gesät habe, vielleicht in den Ehepartner, in die Kinder, auch zu den Eltern hin, wo immer hin, Lehrer, was immer. Wenn ich bete, Jesus, geh aus und lass diese Saat verdorren, dass keine Ernte mehr eingebracht ist. Und lass mich aber auch erkennen, welche Verletzungen ich anderen zugeführt habe. Ich will sie um Vergebung bitten. Also es entsteht ein Prozess. Geht nicht einfach so leicht, gell? Wurzel raus, alles gut. Sondern wenn ich denn diese Wege der Versöhnung gehe, die denn eigentlich leicht sind, wenn die Power, dieser Zorn, diese Wut, diese Mordgedanken, diese Rache und alles, was da drin steckt, wenn es draußen ist, werde ich buchstäblich in seiner Liebe gezogen, um Versöhnung zu leben. Dann in diesem Versöhnungsprozess geschieht Heilung meiner Verletzungen. Vergebung, Versöhnung, aufhören zu richten, Verurteilung beenden ist wie Antiseptikum für die Wunde. Die Wunde wird gereinigt. Das ganze Gift, der ganze Schmutz, jede Irritation muss weg von dieser Wunde. Und dann lande ich in seinem liebenden Arm. Jesus ist der Liebhaber, der Heiler meiner Seele. Im Hohelied steht, sein Name ist eine ausgeschüttete Salbe auf meine Wunden. Er und die Gemeinschaft mit ihm ist meine Heilung. Wir müssen nie lange um Heilung beten. Einfach in seiner Gegenwart leben, so wie gestern Abend. Einfach da sein und sagen, Jesus, heile mich. Er kann uns nicht heilen, wenn wir fortlaufen. Wenn wir eine Operation brauchen, die behalten uns nachher im Spital. Die lassen uns einfach nicht nach Hause. Je größer die Operation ist, desto länger musst du bleiben für die Nachbehandlung. Ja, kann es beim Arzt der Ärzte auch so sein, dass er Operationen vornimmt und dann eine Heilungsphase anordnet, zur Ruhe zu kommen, bei ihm zu sein, ihn kennenzulernen, diesen Liebhaber unserer Seele, und so geschieht Heilung. Nicht am Vorbeigehen, das ist keine Heilung. Und wir brauchen Heilung in diesen Wunden. Die geht nur durch Jesus. Heilung ist so etwas Schönes. Ich lerne ihn kennen, wie er wirklich ist. Ich erfahre seine Liebe, sein Erbarmen, sein Okay, sein Angenommensein, seine Geborgenheit, seine Sicherheit. Ich kann leben, und zwar unbeschwert, egal was der andere über mich denkt. Ich brauche Veränderung, ich brauche es, in Jüngerschaft zu sein. Ich brauche das Wort Gottes mehr denn je. Und jetzt kommt's. Dort, wo Lügen waren. Festlegungen, das wisst ihr, sind ja aus vielen Lügen, die wir geglaubt haben, entstanden. Jetzt brauche ich für jede Lüge, die ich geglaubt habe, für jede Festlegung, die so ein Multipack von ein paar Lügen ist, die Wahrheit des Wortes Gottes, und zwar nicht vor Augen oder am Sonntag in der Predigt hörbar, sondern genau dort, wo diese bittere Wurzel rausging. Vielleicht kannst du das Herz noch bringen. Da ist jetzt Platz in meinem Herzen. Hoffentlich gehen viele bittere Wurzeln raus, dann ist viel Platz in meinem Herzen. Dort, wo es geblutet hat, dort, wo der Schmerz war, dort geschieht jetzt Heilung. Das heißt aber, dort mussten auch wahrscheinlich Dämonen raus. Die haben sich an die Verurteilungen gekettet. Die könnt ihr ganz leicht mit hinausschicken, wenn die Personen in die Freiheit kommen, die ihr verurteilt habt. Und dann kommt diese Nachbehandlung zu Hause, wenn da ein Stück Heilung passiert in diesem Prozess. Das heißt, sein Wort exakt genau das Gegenteil von der Lüge, die ich geglaubt habe. Nicht irgendein Wort aus der Schrift, sondern das genaue Gegenteil. Die Konkordanz ist eine Hilfe. Nicht jede Lüge hat diese Wahrheit, aber wir können den Inhalt der Lüge biblisch erfassen und dann die Wahrheit finden. Die, die noch nicht geübt sind, ihr habt Hilfe in der Gemeinde. Schönste für mich ist, wenn ich irgendwo die Dinge mitteilen darf, wo ich weiß, ich kann nach Hause gehen, da ist jede Hilfe, die ihr braucht. Und denkt ja nicht, wenn Ute nicht betet, okay, die anderen verstehen mich nicht. Lüge, kompletter Unsinn. steht nirgends geschrieben, dass es Spezialisten braucht. Gott braucht nur ein paar, die da frei wurden. Ich werde immer wieder gefragt, wo hast du Seelsorge gelernt? Ich sage immer das gleiche, learning by doing. Was Gott in deinem Leben getan hat, ist dein Potenzial. Und wenn ihr zusammen den Weg geht, ich sag's euch, ihr werdet eine Gemeinde, die so in einer Kraft des Wortes Gottes lebt, wie es noch nicht gesehen wurde. Wenn ihr da ernsthaft jetzt dran geht, geheilt und befreit werdet, habt ihr eine Autorität genau in diesem Wort, das in Wahrheit in und durch euch geboren wird. Zuerst geht ihr schwanger mit dem Wort, 9 Monate lang. Sind einige Mütter, die ein Kindlein unter dem Herzen tragen, braucht Geduld, gell? Aber die Vorfreude ist doch gewaltig. Was da geboren werden wird, wenn es sichtbar wird. Und so ist es in unserem Leben. Manches bricht gleich durch, aber dass es bleibend ist, lasst euch nicht betrügen vom Feind, wenn er sagt, ja, da die Zeugnisse vorne. Also du hast doch schon Veränderung erlebt, du bist ja aus der Rolle raus und jetzt merkst du, es geht leichter, sei happy. Lüge. Wir dürfen glücklich sein. Aber wenn in diesem Bereich, wo wir eine Rolle gespielt haben, wo wir in der Lüge voll gelebt haben, die Wahrheit des Wortes Gottes nicht in unser Herz hineinkommt, da wo jetzt Platz gemacht wurde, Wahrheit statt Lüge, dann wird es schnell rückläufig werden. Wir gehen schwanger mit dem Wort Gottes. Das heißt, wir beten das Wort. Proklamieren haben wir alle ganz schnell gelernt. Ich sage es euch, ich war ganz ein junger Christ. Wir haben Kampfgebet gemacht in der Gemeinde. Es war gerade in die Phase. Wir sind durch die Reihen gelaufen. Jeder hat irgendwas vor sich hin proklamiert. Wort Gottes Schlachten geschlagen. Irgendwann hat unser Seniorpastor das beendet. Er hat gesagt, es wird je länger, je schlimmer bei uns in der Gemeinde. Wir haben Luftschläge gemacht. Wir sollen das Wort Gottes proklamieren. Aber wenn es um unser Herz geht, wo soll es dann hin? In die Umwelt oder wo? Wenn Veränderung da stattfindet, muss es doch da hinein, wo die anderen Dinge vorher waren, diese Verletzungen, diese Bitterkeit, diese Schwüre. Genau an diesen Ort, und der Ort ist nicht draußen, sondern der ist inwendig. Und dann beginnt neues Leben in dem Bereich. Und zwar ein Leben, das du vorher nicht gekannt hast, das so lebenswert ist, so stark ist, so ein Motor ist, weil dieses Leben der Heilige Geist hervorbringt. Es ist geboren aus dem Geist und nicht aus dem Fleisch. Diese Dinge, diese Festlegungen, bitteren Wurzeln, sind aus dem Fleisch geboren und erzeugen Fleisch, das heißt Tod. Alles, was wir im Fleisch leben, ist das Leben. Was ist es nach dem Wort Gottes? Tod. Okay, da wo Tod war, kommt dieses Auferstehungsleben durch das Wort Gottes. Und dann irgendwann, vielleicht nicht schon die nächsten Wochen, aber irgendwann können wir wie Paulus sagen, nicht mehr ich lebe, sondern ja, ich kürze es jetzt ab, auf diese bittere Wurzel hin. Ich habe das oft gebetet, Jesus, dahin will ich kommen. Ich muss es dann Ute gerecht machen. Ich habe so gebetet. Jesus, So will ich leben wie Paulus. Dahin will ich kommen, dass ich sagen kann, nicht mehr ich, Ute, lebe, sondern was ich jetzt lebe, lebe ich durch dich, Jesus, meinen Geliebten, weil du mich geheilt, befreit und neu geschaffen hast. Ich muss es so für mich verständlich machen. Es ist zwar eine Warnung am Ende der Schrift, dass wir nichts dazufügen und nichts weglassen dürfen von seinem Wort. Aber für mich privat darf ich es stimmig machen, was denkt ihr? Darf ich es so für mein Herz machen, dass ich dort hineinkommen kann und dann dieses Wort als Spiegel nehmen kann und erkennen kann, auf welchem Weg ich bin, ob ich da noch mehr Veränderung brauche. Ich erkenne denn, in welchen Bereichen Ute noch total lebt. Die hat noch solche Bereiche. Aber in welchen Bereichen ich Christus lebe. Jesus verherrliche, ihn verkündige, auch ohne Worte. Unser Leben, nochmal diese Botschaft, unser Leben, das kommt aus dem Schatz des Herzens, sagt das Wort Gottes, aus unserem Innersten kommt die gute Botschaft oder die zerstörende Botschaft. Wenn unser Herz verändert wird, kommt eine Botschaft aus unserem Innersten, die durch alles hindurch redet. Menschen erkennen die Botschaft. Wenn wir die Bibel lesen, Apostelgeschichte, was dort passiert ist, da ist ganz viel passiert, einfach weil Petrus durch die Straßen ging. Der hat nicht mal gepredigt und die wurden geheilt. Wollen wir so eine Botschaft in uns? Ich sehne mich danach. Ja, wollen wir ihm wieder sagen, wonach wir uns sehnen und damit abschließen. Aufstehen und jeder für sich wirklich ausdrücken, habe ich alles gesagt. Ist okay. Jeder für sich ihm sagen, so will ich leben. Ich habe für mich erkannt, wenn ich sage, wie ich leben will, diese Gebete beantwortet Gott so schnell, das wünscht sich keiner von uns. Weil du bist gerade um die Ecke in einer Situation, wo dir zuschauen kannst, was gerade abgeht. Aber es kostet uns das alte Leben. Wer will? Wer will es? Wer will? Steht mal auf und sagt's ihm. Er muss es hören. Jesus, ab heute will ich. Ihr dürft es ruhig lauter sagen. Ach, manchmal tut's gut, einfach zu ihm zu schreien. Ihr könnt jederzeit weiter ihm sagen, wie ihr leben wollt. Er hört uns alle Zeit. Bleibt einfach dran. Vielleicht noch, um zu sehen, wenn wir Worte herausschreiben, können wir die immer präsent haben, um zu beten mit dem Wort Gottes. Es ist gut, einen Teil zuerst dran zu nehmen und nicht 10 Bereiche. So diesen Teil, wo du jetzt Veränderung willst. Und da vielleicht 20 Bibelstellen herausschreiben, um eine Summe zu haben. Das Wort Gottes kommt dann von allen Seiten und erlaubt keinen Fluchtweg. Ich habe das gemacht, weil ich beschlossen habe, ich werde nie mehr die Wahrheit sagen, weil Wahrheit, da ist eine bittere Wurzel aufgewachsen. Ich habe durch die Wahrheit sagen immer alles verloren. Und der Beschluss stand fest. Und dann habe ich erkannt, welche Bibelstellen genau geboren werden müssen durch mich und habe die denn gekennzeichnet. Mit Herzen oder mit Farbe und habe dann ganz konkret diese gebetet. Und die wurden zu meinem Leben, ich habe das gemerkt, weil ich plötzlich furchtlos war. Ich hatte nie mehr Angst, die Wahrheit zu sagen. Das heißt immer die Wahrheit in Liebe sagen, nicht mit der Pistole. Jetzt sage ich dir mal die Wahrheit, heute ist die Stunde der Wahrheit. Hat nichts mit ihm zu tun. Sondern unser Seniorpastor hat immer gesagt, Ute, sag nie die Wahrheit, wenn du vorher nicht gelitten hast für die Person. In Liebe die Wahrheit zu sagen, ist ein Stück Leidensweg. Ja? Probier's einfach mal. Er hat gesagt, bete mindestens 3 Tage die Person und prüf dann dein Herz. Wir sagen oft die Wahrheit, damit der andere mal weiß, wo es lang geht. Wir sagen es aus einem zerbrochenen Herzen. Aber ich sag's euch, wenn das Wort Gottes inwendig lebt, du bist frei in diesem Bereich. Und zwar ganz frei. Gell? Ja? Gilt auch für dich, Evelyn? Und Jesus ist dran, dich ganz zu heilen, dich ganz frei zu machen. Ja. Amen.